Wir feiern Pfingsten, es ist das religiöse Fest, so die drei religiösen, großen religiösen Feste, die wir haben, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, so, die wir feiern, wo die Deutschen am wenigsten eigentlich wissen, um was es da geht. Das ist uns allen klar. Und ich habe überlegt, wie soll ich Pfingsten beschreiben? Naja, Pfingsten ist so ein Punkt, wo es ganz, ganz krass klar ist, es gibt ein Davor und ein Danach. Also klar, das Kreuz und die Auferstehung ist auch so ein Punkt, ist mir schon klar. Aber auch Pfingsten ist so ein Punkt, wo es gibt ein Davor und ein Danach, ein sehr, sehr deutliches Ding. Und ich fände es interessant, wenn wir heute Morgen mal eine Umfrage machen würden, machen wir nicht, keine Angst. Aber ich fände es interessant, wenn wir eine Umfrage machen würden und ich dich fragen könnte, also ich nehme an, dass du mit Jesus unterwegs bist, wenn nicht, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Aber an die, die mit Jesus unterwegs sind heute Morgen, wenn ich dich fragen könnte, war das so ein Punkt in deinem Leben, wo du irgendwann mal gesagt hast, okay, Jesus, ab heute gilt's, ab heute mache ich bei dir fest, ich gebe dir mein Leben und danke, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast, aber heute gehöre ich dir. So ein wirkliches Davor und Danach. Oder war so ein, ich bin da irgendwie reingeschlittert. Irgendwie habe ich schon immer gewusst, da gibt es irgendwie einen Gott. Und dann hat mich irgendjemand mal in eine Gemeinde geschleppt oder zu irgendeiner Freizeit oder sonst irgendwo hin. Und dann habe ich angefangen, die Lieder mitzusingen und plötzlich habe ich gemerkt, ja, die Lieder, es macht was mit mir. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, das mit Jesus, das stimmt ja auch. Und dann irgendwann bin ich so in die Errettung so reingerutscht, wie man das halt so macht. Ich weiß, beides ist okay. Also ich bin auch christlich aufgewachsen. Wenn du mich fragen würdest, wann ist deine Bekehrung, dann würde ich dir 10, 20 Tage zeigen können, wo ich mich bekehrt habe. Weil ich einfach immer mehr von Gott verstanden habe. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich gebe dir nochmal alles hin. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später, Jesus, ich gebe dir nochmal alles hin. So. Und Paulus sagt, er bekehrt sich jeden Tag neu, also das ist immer eine gute Gesellschaft. Aber bei Pfingsten ist es nicht so ein Reinschlittern, sondern Pfingsten gibt es ganz klar ein Davor und es gibt ein Danach. Und ich will uns heute Morgen reinnehmen in das, wie die Jünger sich auch ein bisschen gefühlt haben müssen. Ich weiß, es ist schwer vor 2000 Jahren und so weiter, aber lass uns das mal versuchen. Also, kurze Situation, Jesus steht von den Toten auf und er erscheint den Jüngern an mehreren Stellen. Das heißt, die Jünger, die vorher irgendwie verängstigt waren, oh, unser Jesus ist tot, unsere Hoffnung ist dahin, die schöpfen natürlich wieder neue Hoffnung. Da ist Jesus mit ihnen unterwegs, 40 Tage lang, und er lehrt sie nochmal viele Dinge und er gibt ihnen auch den Heiligen Geist. Also nicht erst am Pfingsten, sondern im Johannesevangelium lesen wir, er pustet sie an und er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Brauche ich jetzt nicht auszuführen, habe ich in einer anderen Predigt mal gemacht, oder fragt mich, wenn ihr es nicht glaubt. Und er gibt den Jüngern einen ungeheuerlichen Auftrag. Er sagt, geht bis ans Ende der Welt, geht zu allen Völkern, tauft sie, lehrt sie, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und so weiter. Ich muss mir vorstellen, das waren Fischer, das waren Zöllner. Natürlich sind die mit Jesus ein bisschen hin und her gereist, aber so von denen war keiner irgendwie weit bereist. Also keiner von denen hatte irgendwie so Vielfliegermeilen oder so mit der Lufthansa, sondern das war alles immer relativ begrenzt. Die sind zwar ab und zu mal in schwäbische oder fränkische Samaria gegangen, aber zum Glück dann immer recht schnell wieder zurück nach Hohenlohe. So zurück. Was sollen wir auch dort? Hier ist doch das Heil, hier sind die Juden, hier ist da, wo Gott irgendwie sein Ding machen will. Und jetzt sagt dieser Jesus, hin in alle Welt, zu allen Völkern. Und kann man sich vorstellen, als guter Hohenlohe oder vielleicht auch damals als Israelit, naja, wie soll das gehen? Ich habe mich noch nie kaum aus meinem Ort rausgewagt oder da ein bisschen rumgewandert, aber mehr weiß ich nicht. Aber man sieht die Jünger, die haben dadurch, dass Jesus irgendwie mit ihnen jetzt wieder unterwegs war und dass sie gesehen haben, der war tot und der ist wieder auferstanden, da hatten sie Hoffnung geschöpft und irgendwie so dieses, irgendwie wird es möglich sein, alles ist möglich, Jesus taucht plötzlich in unserem Raum auf aus dem Nichts, also das Ding ist möglich, wir kriegen das hin und keiner beschwert sich, dass Jesus ihnen so einen Auftrag gibt. Keiner hat Angst davor, sondern wir sehen, wie sie Jesu Anweisungen ganz genau befolgen. Und Jesus sagt ihnen, geht noch nicht los, sondern geht nochmal und versammelt euch und wartet auf die Kraft aus der Höhe. Also ganz klarer Auftrag von Jesus, die in alle Welt gehen, aber wartet noch auf die Kraft, bevor ihr losgeht. Und dann sehen wir sie, oder werden wir auf jeden Fall beschrieben von Lukas in der Apostelgeschichte, wie sie sich jeden Tag in diesem Versammlungsraum treffen. Die sind dort praktisch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob sie nebenher noch gearbeitet haben oder nicht, aber auf jeden Fall treffen sie sich dort, sie beten dort, sie organisieren sich dort, sie wählen die Leitung nach. Judas war ja nicht mehr dabei bei den Zwölfen. Und dann haben sie einen nachgewählt, Matthias. Und Männer sind dabei, Frauen sind dabei, sind treue Jesus-Nachfolger, die sich organisieren, die beten und warten. Man kannte sich, man war unter sich, es war bestimmt eine tolle Gemeinschaft. Der Effekt für die Außenwelt war wahrscheinlich gleich null. Also ob die sich da jetzt in diesem Raum getroffen hätten oder nicht, macht in Jerusalem gar keinen Unterschied. Der Einzige, der wahrscheinlich ein bisschen was mitgekriegt hat, war der Pizzalieferant um die Ecke. Weil wenn man den ganzen Tag betet und Lobpreis, dann kocht ja irgendwie keiner und dann hatte der wahrscheinlich gut zu tun. Es erinnert mich so an manche Gemeinde, wenn ich mal ehrlich bin. Wir beten, wir organisieren viel, man kennt sich, man ist unter sich, es sind tolle, treue Jesus-Nachfolger, tolle Gemeinschaft. Der Effekt für die Außenwelt, also Raja kennt uns, der bringt uns ab und zu Essen, aber ansonsten Tendenz gegen Null. Eine nette, treue Christengemeinde. Die Frage ist immer, was würde unserem Ort, was würde unserer Region fehlen, wenn wir nicht mehr da wären? Und dann muss man sich mal auch in die Augen schauen und merken, wir nehmen uns vielleicht manchmal zu wichtig. Vielleicht haben wir gar nicht so einen Effekt hier bei uns, wie wir uns das immer vorgestellt hatten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass unser Effekt in die Außenwelt gleich Null geht, aber es erinnert mich doch so an manche Gemeinde, wo ich denke, alles nett, alles toll, treue Menschen, viel Gebet, organisieren sich, schönes Gemeindehaus, Effekt für die Außenwelt, Tendenz gegen Null. Und so war das auch bei den Jüngern. Tendenz, Effekt für die Außenwelt gleich Null. Wir kennen uns, wir beten gemeinsam, wir organisieren uns. Und dann passiert was, Apostelgeschichte 2, und weil eben heute Pfingsten ist, lese ich das kurz, da kommt dann das Rauschen und die Feuerzungen und die Zungenrede und so weiter. Ich lese einfach die Verse aus Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt, also all die Jünger, so ungefähr 120 Leute. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm gab. Ich weiß, dass Lukas ist der Autor der Apostelgeschichte, er schreibt hier eine Verteidigungsschrift, um die Christen zu verteidigen. Und er will beweisen, dass die Christen nicht irgendeine komische Sekte sind, sondern einfach die Lehre Jesu leben und da auch eine Berechtigung dafür haben und so weiter. Und deswegen ist mir auch klar, warum er dieses krasse Pfingstereignis in eigentlich relativ, neutralen Worten beschreibt. Ja, da war halt so ein Rauschen, das ganze Haus war erfüllt, dann kam so Feuer, hat sich verteilt, so, und dann kam der Heilige Geist und dann haben halt alle in Zungen geredet. Also nichts Wildes, so alles, also bitte nicht Sekte oder so, sondern alles ganz normal. Wir hätten natürlich gleich mal der Bildzeitung geschrieben oder sonst was. Krass, hier geht's voll ab. Wir hatten Feuerzungen im Raum. Die Feuermelder gingen aber nicht an und die haben sich verteilt und dann hat alles gerauscht und nicht nur hier drin, sondern die komplette Nachbarschaft hat mitgekommen und die haben Polizei gerufen, weil sie gesagt haben, da brennt was, da geht was nicht. Das wäre bei uns vielleicht ein bisschen anders abgegangen. Auf jeden Fall passiert da was. Und dann sehen wir danach eine völlig veränderte Jüngerschaft. Völlig verändert. Die Leute, die spotten so ein bisschen, oh, habt ihr zu viel getrunken und so. Und dann tritt der Petrus zusammen mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge. Also erstens, sie treten hier vor die gleiche Menge, die vor ein paar Wochen noch geschrien hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Vor die treten sie noch hin. Und vor 2 Monaten hatte sich der Petrus noch versteckt. Hat gesagt, Jesus, ich stehe bei dir. Und dann wissen wir alle, hat ihn verleugnet. Als ihn die Magd gefragt hat, du gehörst doch auch dazu, rennt Petrus weg. Er hat Angst. Dieser gleiche Petrus steht jetzt hier und erklärt mit lauter Stimme, ihr Leute von Judäa und alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch was zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet, es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und er geht weiter und weiter und erzählt von dem, was passiert ist und von der Kreuzigung. Und er hört dann mit diesem Satz auf: Ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Und Petrus weiß, das sind die gleichen Leute, die Jesus gekreuzigt haben. Und wenn die mir jetzt nicht zuhören und wenn die es irgendwie in den falschen Hals kriegen, dann hänge ich in 2 Tagen genauso am Kreuz wie Jesus und alle anderen Apostel, die mit mir hier stehen, auch. Er riskiert alles, er setzt alles aufs Spiel. Und wir sehen bei Petrus und bei den Aposteln, bei den Jüngern, ein ganz klares Davor und ein Danach. Davor und danach. Und wir sehen, den Effekt für die Außenwelt ist 1000-fach. Viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Nicht nur der Pizzalieferant, der dann ein bisschen was mitkriegt, ja, da trifft sich irgendwie so eine komische Gruppe und die beten immer so und singen immer so, sondern plötzlich sind 3000-fache Auswirkungen da, 3000 Leute nur an diesem Tag. Und wir wissen, es geht natürlich auch noch viel weiter. Vorher die treue Gemeinde. Nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Es war die treue, Jesus liebende Gemeinde, die sich jeden Tag getroffen hat. Jetzt sehe ich eine mutige Gemeinde. Eine, die das Risiko irgendwie gar nicht richtig kalkuliert, sondern sagt, es muss jetzt sein. Petrus hatte keine Garantien. Keiner hat ihm versprochen, ja Petrus, wenn du jetzt hier vor die Menge stehst und von Jesus erzählst, dann werden ihre Herzen plötzlich berührt. Er hatte keine Garantie, das hat ihm keiner vorher gesagt. Er hatte keine Garantie, dass sie nicht einfach auch mit den Pharisäern kommen, die Tempelsoldaten kommen, ihn abführen. Sie waren mitten in Jerusalem, hätten sie machen können, innerhalb von Minuten. Kein Problem gewesen. Er musste damit rechnen, dass er nach so einer Predigt auch sterben muss. Völlig klar. Wer vor ein paar Wochen Jesus noch gekreuzigt hat, der wird ein paar Wochen später ohne Probleme auch seine spinnigen Anhänger noch kreuzen. Das ist gar kein Stress. Aber anstatt ängstlich wegzulaufen, wie es damals auch getan hätte, bleibt er. Er ist mutig. Petrus fragt nicht nach dem, was wäre, wenn. Es scheint, als könnte er gar nicht anders. Es scheint, als ob es nur so aus ihm heraus sprudelt, was er da sagt. Und das sehe ich uns an vielen Stellen. Und wir fragen immer, ja, aber was, wenn es nicht passiert? Oh ja, da ist dieser Auftrag, geht in alle Welt und so weiter, betet für die Kranken, legt ihnen die Hände auf und sie sollen gesund. Ja, aber was, wenn es nicht passiert? Dann lasse ich es lieber. Ja, wir sollen den anderen von Jesus erzählen, aber wenn ich jetzt meinem Nachbar das irgendwie erzähle oder sonst irgendwas, und dann geht es dem nicht ins Herz und er lacht nur und dann bin ich in der Nachbarschaft irgendwie der dumme Fromme oder so. Oh, dann lasse ich es lieber. Wenn wir irgendwas für Gott unternehmen sollen, spüre ich ganz oft die Frage in mir, ja, aber was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn die das nicht vergessen haben, dass sie vor 8 Wochen noch Kreuzige ihnen geschrieben haben? Eieiei. Und bei uns ist die Angst vor dem, was sein könnte, viel, viel größer als das Vertrauen in das, was Jesus uns gesagt hat, in diesen Auftrag. Bei Paulus ist völlig klar, wenn es nicht funktioniert hätte, dann wäre er wahrscheinlich gestorben. Aber jetzt treibt ihn etwas an, was größer ist als aller Spott, größer ist als aller Hohn, größer ist als alle Angst, größer als sein eigenes Leben. Und er wird mutig. Vorher der Treue, der Jesus lieb hat. Jesus fragt ihn, Petrus, liebst du mich? 3-mal fragt er ihn und jedes Mal sagt er, ja, Jesus, natürlich lieb ich dich. Das hat ihm der Heilige Geist nicht noch geben müssen. Das hatte er schon, diese Liebe für Jesus. Diese Treue, dran zu bleiben, ja, das hatte er auch. Das hatten die Jünger. Aber jetzt sehen wir einen Petrus, der selbstbewusst und selbstgewiss, völlig überwältigt von dem, was er da erlebt hat und was er da erfahren hat und was er da als Gewissheit nochmal ganz neu eingepflanzt hat, wie er vor allen steht und als ob er das schon immer macht, eine Predigt schwingt, in der sich 3000 Leute bekehren. Petrus, der vorher nicht vor den Leuten stand, der weggerannt ist, hält eine Predigt und es bekehren sich gleich 3000. Klar ist, Petrus war immer noch treu. Das hat sich nicht verändert. Petrus hat immer noch Jesus geliebt. Auch das hat sich nicht verändert. Die Treue ist ja nicht falsch. Organisierte, gute Gemeindearbeit ist nicht falsch. Aber jetzt ist er gleichzeitig mutig. Jetzt ist er gleichzeitig mutig Und der Effekt für die Außenwelt ist 3000-fach. Er ist von was ergriffen. So sehr ergriffen, dass es einfach nach außen überläuft. Dass es irgendwie gar nicht mehr anders geht. Treue, gut organisierte Gemeindearbeit ist nicht falsch. Und auch weiterhin war die Gemeinde in Jerusalem treu und hat Jesus geliebt. In den nächsten Versen lesen wir, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der Apostel sie unterwiesen, also sie haben immer noch gepredigt, der Zusammenhalt in der gegenseitigen Liebe und die Hilfsbereitschaft und das Mahl des Herrn und das Gebet. Die nette, tolle, offene, freundliche, lehrende Christengemeinde. Aber im nächsten Satz, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und dann ein paar Sätze weiter. Außerdem feierten sie ihre Zusammenkünfte, außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Klar war die Gemeinde jetzt nicht plötzlich eine andere. Klar waren sie immer noch treu, haben Jesus geliebt, haben gebetet, gelehrt und so weiter. Aber da kam jetzt plötzlich was ganz anderes dazu, die Außenwirkung. Da kam diese Krafteinwirkung von oben, die gesagt hat, das, was ihr habt, das bleibt nicht hier, das bleibt nicht im Aquarium zum Anschauen, sondern das bricht nach außen, es wird zum Fluss. Und wir sehen schon in den ersten Minuten, als es passiert, 3000-fach ist die Frucht davon. Manche sagen, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Und ich würde da auch grundsätzlich zustimmen, obwohl ich sagen würde, die Gemeinde hat schon vorher existiert, als Jesus ihnen gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist und wartet und betet. Das war ja Gemeinde. Was anderes, was waren das anderes? 120 Leute, die sich jeden Tag treffen zum Beten und Gott anzubeten und zu lehren und das Mahl des Herrn einzunehmen. Also was ist denn Gemeinde? Luther würde sagen, die Lehre vom Evangelium und die Sakramente, selbst Lutheres ist es schon Gemeinde, aber die Geburtsstunde der Kirche, wir könnten jetzt auch gleich Happy Birthday singen, haben wir überlegt, ob wir das machen, auch bisher habe ich den Eindruck, dass ihr mir noch recht gut zuhört, vielleicht hebt man das für die zweite Hälfte der Predigt auf, wenn ihr langsam müde werdet. Die Geburtsstunde der Kirche, wie sie sein sollte, die Geburtsstunde der Kirche, wie sie die Verheißung hat als Braut Christi in Fülle und in Kraft und in Vollmacht dieser Welt die gute Nachricht, das Licht Jesu und die Liebe Jesu zu bringen. Ja, da ist die Geburtsstunde an Pfingsten. Von dieser Kirche. Die Gemeinde gab es vorher, die treu war, die organisiert war, die geliebt hat. Aber jetzt war sie kraftvoll, mutig, voll überschwänglicher Freude. Ja, diese Kirche ist an Pfingsten geboren. Diese Kirche feiert heute Geburtstag. Also die Frage, was ist an diesem Pfingsten eigentlich passiert? Also die Beschreibung haben wir gehört, Feuerzungen, Rauschen und dann noch irgendwie die Gabe der Zungenrede. Das haben wir irgendwie mitgekriegt und irgendwie sehen wir auch, dass die Apostel und die da versammelt waren, die waren so überwältigt von dem, was da passiert, dass die Leute, die außen standen, dachten, sie sind betrunken. Und ich stelle mir da immer vor, okay, wie sieht eine Gruppe von Leuten aus, wo die Leute aus der Ferne sagen, die sind ja betrunken. Wie müssen die sich verhalten haben? Sind die auf ihren Stühlen gesessen und haben in ein Gesangsbuch geschaut und artig gesungen? Wahrscheinlich nicht, da hätte keiner gesagt, ihr seid betrunken. Sondern wie sehen Betrunkene aus? Wie sehen Betrunkene aus? Jeder schon mal gesehen? Ja, wir sind nicht so behütet aufgewachsen, dass wir noch nie einen Betrunkenen gesehen haben. Die lallen rum, die albern rum. Die fallen auch mal auf den Boden, weil sie nicht mehr sich richtig aufrecht halten können. Die labern irgendeinen Mist und man denkt, hey, was laberst du denn da eigentlich? Der ist betrunken, du fährst heute nicht mehr heim, ich fahre dich heim. So sehen Betrunkene aus. Lass das mal wirken, lass es mal sitzen. Ich weiß, das ist herausfordernd, aber lass es mal sitzen. Der Heilige Geist kommt und die Auswirkungen von dem, was der Heilige Geist tut, sind so, dass die Leute von außen sagen, die sind besoffen. Morgens vor 9 Uhr sind die schon besoffen. Die haben die ganze Nacht durchgezecht und jetzt haben sie immer noch genug. Die sind völlig betrunken. Was wollte ich eigentlich sagen? Ah, genau. Was ist an Pfingsten eigentlich passiert? Wir wissen, wir kennen die Beschreibung davon, aber was ist da innen drin passiert? Und ich weiß, das ist ein altes Wortspiel und übersetzen wir heute? Nee, dann ist auch okay, dass es ein deutsches Wortspiel ist. Es hat dort eine Begeisterung stattgefunden. In dem Moment, als der Heilige Geist kam und ausgegossen wurde, diese Kraft von oben, hat eine buchstäbliche Begeisterung stattgefunden. Vorher waren sie bekehrt. Sie sind Jesus nachgefolgt. Sie haben Jesus geliebt. Sie wussten, ihre Sünden sind an diesem Kreuz. Vorher waren sie bekehrt. Und jetzt waren sie begeistert. Vom Heiligen Geist erfüllt, begeistert. Und ich will jetzt heute Morgen theologisch nicht über die Geistestaufe reden. Da habe ich gar keinen Bock drauf, weil das ist so ein umstrittenes Thema. Und jeder hat eine eigene Meinung. Und dann kommen Leute mit einem Stufenmodell, die sagen Bekehrung und dann die Geistestaufe und dann kommen noch irgendwelche Heiligungssachen oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Das bringt auch irgendwie gar nichts, wenn wir uns an solchen theologischen Feinheitfragen aufhalten. Weil ich einfach merke, das bringt nur Streit in der Christenheit. Aber eine Sache, die kann man nicht verleugnen. Die kann man nicht wegdiskutieren. Die ist unbestreitbar, dass es hier ein Davor und ein Danach gab. Es gab eine Zeit bevor Pfingsten mit treuer Gemeinschaft, mit Gebet, mit Liebe für Jesus, mit Gemeinde, die toll und nett gelebt hat. Und es gab ein Nachpfingsten mit Treue und Gemeinschaft und mit Liebe für Jesus und mit mutigem Vorangehen und Außenwirkung für die Außenwelt. Es gab unbestreitbar ein Davor und ein Danach. Es findet eine Begeisterung statt. Und ihr Lieben, begeisterte Menschen, die können gar nicht anders, als von ihrer Begeisterung zu erzählen. Das geht gar nicht anders. Ich weiß, es gibt manche hier, wenn die sich in ein schnelles Auto setzen und einmal so richtig durchdrücken, dann wird das Grinsen richtig breit. Aber so richtig, das geht mir auch so. Wenn man einfach spürt, diese Kraft, und ich habe diese Kraft unter Kontrolle, wenigstens meine ich das, dass ich sie unter Kontrolle habe, und dann drücke ich durch mit unserem 68 PS Polo. Nein, dann habe ich mir ein Auto geliehen mit ein bisschen mehr. Irgendwie so ab 300 fängt der Spaß richtig an. Ja, dann werde ich begeistert. Da komme ich heim und meine Frau weiß, ja, der ist nicht nur langsam gefahren, sondern der hat auch drauf gedrückt. Und ich erzähle davon. Meine Frau vielleicht nicht so. Die begeistert sich nämlich eher nicht so für das schnelle Auto. Aber anderen schon. Meine Nachbarn. So, da weiß ich, hey, hatte 400 PS am Wochenende. Das erzählt, es geht gar nicht. Ich will das ja, begeisterte Menschen, die können gar nicht anders, als von ihrer Begeisterung zu erzählen. Begeisterte Menschen nehmen auch Opfer auf sich, dieser Begeisterung Raum zu geben. Jeder, der hier ein Hobby hat, jeder, der hier eine Leidenschaft hat, weiß das, da gebe ich Geld rein, da gebe ich Zeit rein, da gebe ich Energie rein. Das kostet mich viel, aber ich habe einfach so eine Begeisterung dafür, das gibt mir so viel, das spüre ich gar nicht, dass ich da Opfer auf mich nehme. Das spüre ich gar nicht, wie viele Stunden da reinfließen. Das spüre ich gar nicht, dass ich mir das richtig viel auch kostet. Weil ich das begeistert. Da will ich ja dem Ding Raum geben. Und begeisterte Menschen, die denken gar nicht so viel darüber nach, was andere denken und meinen. Die haben so eine Begeisterung, dass sie davon auch erzählen und merken gar nicht, dass mein Gegenüber da gar kein Interesse hat. Wir saßen während unserer Hochzeitsreise, wo ich sicherlich begeistert war über meine Frau, immer noch bin, aber da sicherlich auch, saßen im Flugzeug neben einem überzeugten Veganer. Gott segne ihn, wirklich. Aber ich hatte keine Begeisterung für sein Thema, vegan zu leben. Aber trotzdem hat er uns die ganzen 1,5 Stunden von diesem veganischen Lebensstil erzählt. Und hat es nicht gecheckt, dass ich eher andere Interessen hatte. Mein Interesse saß neben mir. Wunderschöne Frau, die ich gerade geheiratet hatte. Aber in seiner Begeisterung hat er 1,5 Stunden lang gepredigt. Er konnte gar nicht anders. Der konnte gar nicht anders. Hat sich null drum gekümmert, was ich von ihm halte oder was ich von ihm denke. Das ist so aus ihm rausgesprudelt. Da gab es einen Moment davor und dann gab es einen Moment der Begeisterung. Und jetzt gibt es ein Danach. Ein Danach mit begeisterten Nachfolgern vom Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was passiert hier genau, wie passiert es? Und wie gesagt, ich will heute Morgen nicht in die Lehre der Geistestaufe oder so eintauchen, weil da einfach zu viel Streit ist. Sondern wenn ich die Apostelgeschichte lese und dann schaue, wo passiert diese Begeisterung noch, dann lese ich ganz viele unterschiedliche Stellen, wo manchmal diese Begeisterung, diese Erfüllung mit Kraft vom Heiligen Geist passiert vor der Bekehrung. Da sind die noch gar nicht bekehrt. sondern da fällt der Heilige Geist und sie fangen an, prophetisch zu reden und in Zungen zu reden. Und dann sagen die Apostel, naja, also wenn der Heilige Geist sie schon getauft hat, dann können wir ja auch die Bekehrungstaufe ihnen geben, oder? Da passiert diese Begeisterung, bevor sie überhaupt diese Entscheidung für Jesus getroffen haben. Dann gibt es Erzählungen, wo diese Begeisterung im gleichen Moment passiert, als die Leute getauft wurden. Da wurden sie untergetaucht, da haben sie sich bekehrt, also die Bekehrung. Und im gleichen Moment geschieht es, dass sie prophetisch reden, dass sie in Zungen reden. Und wir merken, krass, die Begeisterung, die findet im gleichen Moment mit der Bekehrung statt. Und es gibt Erzählungen, wo die Leute sich bekehrt haben, Jesus nachgefolgt sind, wie auch in Apostelgeschichte 2, wie wir es gerade lesen, und erfahren dann diese Begeisterung. Ich will da keine Lehre draus machen, weil der Geist weht, wie er will. Das ist nicht mein Ding, da jetzt eine Theologie draus zu basteln. Aber eine Sache kann ich nicht abstreiten, dass diese Begeisterung stattfindet. Und dass die Menschen und die Gemeinde davor eine andere ist, wie sie danach ist. Dass die Menschen, die das erleben, davor andere sind, wie danach. Das kann ich nicht abstreiten, das kann ich nicht wegdiskutieren. Egal, ob ich charismatisch oder pfingstlich oder strikt evangelikal oder sonst was bin, das kann ich nicht bestreiten, dass es da einen davor und einen danach gibt. Und dass das auch immer wieder passieren kann. Die gleichen Leute, die in Apostelgeschichte 2 diese erste Begeisterung vom Heiligen Geist erfahren, die sind 2 Kapitel später wieder zusammen, weil Petrus wurde so vors Gericht gezerrt und dann kommt Petrus zurück. Und dann stehen sie wieder zusammen und beten wieder zusammen und praktisch das Gleiche passiert nochmal. Da wackeln nochmal die Wände und sie werden alle nochmal vom Heiligen Geist erfüllt und kriegen nochmal eine Begeisterung. Sag ich, ja, hatten die nicht schon? Ja, die hatten schon, kriegen aber nochmal. Ist auch keine einmalige Sache, sondern wir dürfen das immer wieder neu erwarten, dass der Heilige Geist uns begeistert. Ja, es gibt oft ein erstes Mal, wo ich sagen kann, ja, das habe ich zum ersten Mal da so richtig krass erfahren, diese Kraft des Heiligen und so weiter. Aber das heißt nicht, dass es mein einziges Mal sein muss. Sondern das ist eine immer wiederkehrende Sache, dass der Heilige Geist in Kraft fällt und Menschen berührt. Was ich schade finde an der Apostelgeschichte, gibt vieles Gutes an der, also es ist eines der spannendsten Bücher, weil nach dieser Begeisterung an Pfingsten muss man einfach mal lesen. Lest mal die Kapitel 2 bis 6 in der Apostelgeschichte. Und ihr werdet sehen, wie die Kirche da spannend krass unterwegs ist. So Abenteuer, also das ist so Wahnsinn. Aber was ich schade finde an der Apostelgeschichte, ist, dass wir keine persönliche Reflexion von den Aposteln haben, die dabei waren. So im Sinne von, okay, also, ihr wisst, wie es passiert ist, jetzt will ich euch mal erzählen, wie es mir dabei so ging. Das haben wir leider nicht. Dafür hatten sie dann entweder keine Zeit mehr oder hatten keine Not mehr oder sie haben es einfach gepredigt und keiner hat es aufgeschrieben. Ich weiß es nicht. Aber mal reinzuhören bei jemandem, der das erlebt hat. Ach, das machen wir jetzt. Und zwar, ich habe mir gedacht, okay, und die Apostel können wir nicht mehr fragen. Aber wir fragen mal einen der Gründerväter der neueren Pfingstbewegung in Deutschland. Also nicht, weil das jetzt an der Stelle was Besonderes wäre, sondern einfach, weil der seine Sachen aufgeschrieben hat und deswegen haben wir sie noch. So, um 1890 rum hat Jonathan Paul auch diese Begeisterung zum ersten Mal erlebt. Kurze Situationsbeschreibung. Die Gemeinschaftsbewegung damals, da haben ganz viele Gemeinschaften dazugehört, die wir auch jetzt noch kennen, APIS und Hansche und also ganz viele über ganz Deutschland zusammengefasst im Gnadauer Verband. In dieser Gemeinschaftsbewegung war so ein Verlangen nach Heiligung entbrannt. Wir wollen uns bereit machen und heilig sein für die Braut, für den Bräutigam. Dass wenn Jesus zurückkommt, dass wir als heilige Braut vor ihm stehen. Also das heißt, wir halten uns jetzt nicht irgendwie hier mit Videospielen und Internetsurfen und irgendwelche Serienbinging gucken. Wir kümmern uns um Gottes Wort, wir schauen, dass unser Leben heilig wird. Das ist unser Ding, darum dreht sich es jetzt. Und da war so ein ganz tiefer, ernst gemeinter Hunger, heilig zu leben für Jesus. Und da hinein ist dann auch Jonathan Paul mittendrin und er beschreibt seine Kämpfe, die er mit diesem Heiligkeitswunsch hat. Ich will heilig für Jesus leben, aber ich falle immer wieder. Immer wieder versuche ich es richtig hinzukriegen, aber ich falle immer wieder, ich kriege es einfach nicht hin. Er schreibt in seinen persönlichen Erinnerungen, auf diese Weise kämpfte ich den Kampf gegen die Sünde und erlebte mehr Niederlagen als Siege. Und ihr Lieben, da finde ich mich drin wieder. kämpfen gegen die Sünde, wir kämpfen gegen das Versagen und ich erlebe irgendwie Niederlagen. Im tiefsten Grunde war es ein Kämpfen mit eigener Kraft. Auch wenn ich zeitweise dabei natürlich auf den Heiland schaute, schreibt er. Gerade dies Letztere, dass ich doch an den Jesus glaubte und nichts ohne ihn tun wollte, täuschte mich über meinen wahren Seelenzustand. Dass ich in einer Selbstheiligung stehen könnte, dies zu bedenken, lag mir völlig fern. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich mich gerade versuche, selbst zu heiligen. Dass ich gerade versuche, diesen Anspruch, diesen Wunsch immer drin, heilig für Jesus zu leben, versuche aus eigener Kraft irgendwie hinzukriegen. Und dann schreibt er, bis mir Gott nach seiner unendlichen Gnade das Geheimnis der Glaubensheiligung erschloss. Dies geschah am 17. Juni 1890. Ein Datum, Erkenntsein davor, Erkenntsein danach. Am Abend dieses Tages lag ich auf meinem Lager vor Gott. Entschuldigt die ältere Sprache, schon über 100 Jahre alt. Durch einen besonderen Vorfall, den ich hier nicht erzählen will, war ich dazu angeregt worden, mein Verhältnis zum Herrn überprüfen. Es war in meiner Seele so das Verlangen vom Herrn erweckt worden, dass ich ihm ganz und völlig angehören will, sodass nichts Trennendes mehr dabei sein. Also dieses Verlangen, Jesus, ich gehöre dir ganz. Mein ganzes Leben gehört dir. Da gibt es nichts, was mich von dir trennt. Ich gehöre einfach ganz dir. Und dann schreibt er, dass er das seinen inneren Zustand überprüft hat und dann so gemerkt hat, ja, aber Jonathan Paul, du rauchst doch. Würdest du das Rauchen für Jesus aufgeben? Und er hat dann relativ schnell geantwortet, ja klar würde ich das Rauchen aufgeben. Und dann habe ihn aber der Heilige Geist noch ein bisschen gepackt und sagt, ja, das sagst du so. Aber wärst du auch wirklich bereit, dieses Opfer für mich zu bringen? Und dann hat er gesagt, okay, Herr, ich rauche nie wieder, sondern ich wolle der Mission das geben, was ich bisher verraucht habe. Also das Geld, was ich bisher verraucht habe, das stecke ich in die Mission. Und dann schreibt er, all dies vollzog sich in meiner Seele ohne die geringste Aufregung und ohne irgendeinen Kampf. Ich habe das einfach gesagt, okay Gott, wenn das für dich wichtig ist, dass ich nicht mehr rauche, oder wenn das für dich so ein Zeichen oder so ein Opfer ist, dann gebe ich das hin. Und was ich bisher verraucht habe, gebe ich in die Mission, da ist besser aufgehoben. Und dann schreibt er, und ich lese jetzt nur noch, ich lag still vor Gott und gelobte dies, um ihm ganz anzugehören. Kaum hatte ich dies getan, da geschah etwas Wunderbares mit mir, wovon ich nicht das Geringste vermutet hätte. Ich empfing eine Durchströmung mit dem Heiligen Geist und zugleich schaute ich mit wachem Sinne ein wunderbares Gesicht, ein anderes Bild für so eine prophetische Vision. Oh, wie beglückt und wie begnadigt fühlte ich mich. Himmelswonne beseligte mich, bis ich unter Lob, Dank und Anbetung meines Gottes mich zum Schlaf niederlegte, wie ein Kind, dem es so wohl ist am Vaterherzen. Da hat jemand Begeisterung erlebt. Ich lese es einfach nochmal. Kaum hatte ich dies getan, da geschah etwas Wunderbares mit mir, wovon ich nicht das Geringste vermutet hätte. Ich empfing eine Durchströmung mit heiligem Geist und zugleich schaute ich mit wachem Sinne ein wunderbares Gesicht. Oh, wie beglückt und begnadigt fühlte ich mich. Himmelswonne beseligte mich, bis ich unter Lob, Dank und Anbetung meines Gottes mich zum Schlaf niederlegte, wie ein Kind, dem es wohl ist am Vaterherzen. Was hat er da erlebt? Eine Begeisterung, die ihn mit hineinnahm in dieses Kindsein Gottes. Und dieses Kindsein Gottes nicht nur theoretisch er erfährt, sondern in seiner ganzen Tiefe, in seinen Emotionen, in seiner Seele, in seinem Geist erfährt er dieses Kindsein Gottes und es bricht nur so aus ihm heraus der Lob, der Dank, die Anbetung, die Himmelswonne beseelt ihn. Er sagt dann ein paar Stellen weiter, es ist schwer für mich zu sagen, was damals durch die Geistestaufe an mir geschah. Ich kann nur bekennen, in jeder Stunde wurde mir mein Heiland größer und herrlicher als je zuvor. Er wurde mir viel wirklicher und realer, als ich es bis dahin für möglich gehalten hatte. Damals wurde er mir, dem Herrn sei ewig Dank, meine einzige Passion, meine einzige Leidenschaft. Als ich am Morgen nach jenem Abend mich von meinem Lager erhob, stand ich als ein anderer auf. Dinge, die mich noch am Tag zuvor angezogen hatten, hatten jeden Reiz für mich verloren. und dann erklärte, was es für seinen Alltag bedeutet hat. Da ist jemand begeistert worden. Jemand, der zuvor ein treuer Christ war, der alles gegeben hat, ein heiliges Leben mit Gott zu leben. Der treu im Gottesdienst war, treu bei jeder Gebetsstunde war, treu gepredigt hat, den Dienst am Wort getan hat, versucht hat, andere mit auf den Weg zu nehmen. Und der doch immer wieder gescheitert ist. Und dann diesen Moment der Begeisterung erlebt. Und sagt, und dann war ich am nächsten Tag ein anderer. Da ist was passiert. Jetzt bin ich nicht nur treu und hingegeben und liebe Jesus, sondern jetzt bin ich begeistert. Ich habe die Himmelswonne erlebt und sie hat mich nicht mehr verlassen. Ich glaube, Pfingsten stellt die Kirche oder die Gemeinde immer wieder vor eine Herausforderung. Wollen wir nette, treue, Jesus-liebende Gemeinde sein, die betet und organisiert ist? Sagen, ja, das wollen wir sein. Bitte lasst uns es sein. Eine Gemeinde, die zusammensteht, wie diese Jünger, wie die Nachfolge Jesu in diesem Raum, wo sie tageweise zusammen waren und einfach gebetet haben und gewartet haben, ja, lasst uns solche Gemeinde sein. Aber lasst uns auch die treue Gemeinde sein, die mutig ist, weil sie begeistert wurde. Die nicht nur im Davor lebt, sondern auch im Danach, die sagt, ja, Pfingsten ist real, auch für uns als Gemeinde. Und auch wir als Gemeinde haben schon so Pfingstmomente erlebt. Vielleicht nicht ganz so mit den Feuerzungen und so weiter, ist mir schon klar. Aber es gibt einige Momente auch in unserem Gemeindeleben, wo wir zurückschauen und sagen, krass, das war so ein Moment der Erfüllung, wo wir gemerkt haben, da ist jetzt was Besonderes passiert. Und wir waren hinterher nicht mehr die gleichen. Ich habe euch in der letzten Predigt von einer Situation erzählt. Als wir es gelernt haben, als Lebensgruppe damals anzubeten, wo wir tagelang jedes Mal uns getroffen haben und gesagt, jetzt beten wir Jesus an, aber ohne Musik. Und es war so heftig und so trocken. Und dann zum ersten Mal gemeinsam wieder ein Lied angestimmt. Und es war anders wie vorher. Da hat sich was verändert. Da hat sich die Realität von dem, wer Jesus ist, nochmal ganz neu in uns entfaltet. Da gab es einen davor und danach und auch noch andere Momente. Und Pfingsten fordert uns als Gemeinde heraus, lebt nicht im Davor, sondern lebt im Danach. Fragt nicht, was wäre, wenn, sondern seid mutig, seid überwältigt von dem, was Jesus, was der Heilige Geist in euch entfaltet hat. Und dann lebt dementsprechend. Damit, wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, wir nicht sagen müssen, oh sorry, Außenwirkung, Tendenz gleich, geht Tendenz null, sondern dass wir auf unsere Gemeinde schauen und sagen können, Außenwirkung mal 3000. In meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsplatz, hier in Rot am See, Außenwirkung mal 3000. Und wenn es die Ekklesia nicht geben würde, wenn es die Christen in Hohenlohe nicht geben würden, die in anderen Gemeinden und Vereinen sitzen, dann wäre hier ein riesiges Loch. Wenn es uns nicht geben würden, die erweckt sind durch den Heiligen Geist, begeistert vom Heiligen Geist, dann würde hier richtig was fehlen. Dann wäre hier nur Dunkelheit und kein Licht. Das ist die Herausforderung von Pfingsten für uns als Gemeinde. Diese Herausforderung gilt aber auch für uns persönlich, für mein Leben, für dein Leben. Dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, nicht um Jesus nur unsere Not zu bringen, ja das auch, aber um uns vom Heiligen Geist neu begeistern zu lassen. Wo wir vor Gott kommen, ähnlich wie hier Jonathan Paul und sagen, Gott, dir gehört mein ganzes Leben, alles was ich bin. Alles, was ich tue, es gehört dir. Und wenn es ja noch Dinge gibt, die ich dir vorenthalten würde, beim Jonathan Paul war es das Rauchen, beim anderen ist vielleicht die Sucht nach Sicherheit oder die Menschenfurcht oder die Liebe zum Geld oder was es auch immer ist. Und ich sage, Herr Jesus, auch das gebe ich dir hin. Wo sind die Momente in meinem persönlichen Leben, wo ich ganz bewusst vor Jesus komme und sage, du darfst alles haben in mir. Du darfst alles haben in mir. Ich bin ganz dein. Und diese Zeit für das persönliche Erleben, diese Erfüllung des Heiligen Geistes, mit dieser Kraft von oben, wo ich dann merke, da gab es einen davor und einen danach. Und mein Danach ist ein reines Abenteuer. Die nächsten 4 Kapitel von meinem Danach, das könnte man verfilmen, das war der Wahnsinn. Klar zeigt uns Pfingsten, dass ich mich selber nicht begeistern kann. Das, was Jonathan Paul versucht hat, sich selber irgendwie zu heiligen, sich selber auf diesen Weg zu bringen, da brauchen wir erst gar nicht damit anfangen, das sage ich dir jetzt schon, das wird nicht funktionieren. Das zeigt uns Pfingsten, dass wir warten müssen, dass wir diese Zeit geben müssen. Aber Pfingsten zeigt uns eben auch, dass diese Kraft kommt. Pfingsten ist dieses Versprechen, dass es passiert, und zwar immer wieder neu. Immer wieder neu. Und die Frage an mich persönlich, die Frage an dich persönlich, die Frage an deine Lebensgruppe, die Frage an unsere Gemeinde, die Frage an uns Christen in Hohenlohe, nehmen wir uns die Zeit, immer wieder neu zu sagen, Herr Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Alles, was ich bin, ist dein. Du darfst mit mir machen, was du willst. Und in dem erleben, wie der Heilige Geist kommt und wir erneut begeistert sind, erneut begeistert werden. Es gibt ein Vorher, es gibt ein Danach. Und dazwischen liegt die Begeisterung von Pfingsten. Lass uns da heute Morgen noch Zeit dafür nehmen. Ich würde gerne mit euch ein Lied singen, das habe ich vorher so im Lobpreis empfunden, dass es heute noch dran ist. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, das gebe ich dir ganz hin. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Die Band darf nach vorne kommen und jetzt ganz schnell panisch die Noten dafür raussuchen. Und dann wollen wir das als Gemeinde zusammen singen. Ich gebe dir mein Herz. Alles, was ich bin, gebe ich dir ganz hin, um deinetwillen, Herr. Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir, gebe ich dir. Und dann lass uns das, was die Jünger an Pfingsten gemacht haben, ganz bewusst als Gemeinde auch nochmal machen. Und dann weiß ich nicht, was passiert. Dann gehen wir vielleicht heim und sagen, das war nett. So wie die Jünger tagelang heimgegangen sind und gesagt haben, ja, es war nett. Aber vielleicht wird ja auch für dich persönlich oder für uns als Gemeinde das nochmal ganz bewusst wahr. Dieses, dass der Heilige Geist kommt und ist nochmal neu begeistert für die Sache Jesus. Dass uns dieser Jesus wertvoller, realer und treuer wird als jemals zuvor. Dass mir mein Heiland größer und herrlicher wird. Viel wirklicher und realer, als ich es bis dahin für möglich gehalten hatte. Dass an der Stelle Jesus ganz neu zu meiner einzigen Leidenschaft wird. Und dafür wollen wir heute Morgen noch Zeit nehmen. Lasst uns aufstehen und das Singen, oder bleibt sitzen, ist auch okay, aber lasst uns aufstehen und das Singen. Ich gebe dir mein Herz, alles, was ich bin, mein ganzes Leben.